Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ein Kinofilm als Londoner Oper, die Erwartung von Theresia Walser auf der Freiburger Bühne und Wohlstandsreste Reliefs aus Afrika im Kunstmuseum Düsseldorf. Das alles mit Michael Köhler. Zuerst Literatur vor Gericht. Was darf Fiktion? Das fragen wir. Gegen den Roman Innerstädtischer Tod über den fiktiven Künstler Fabian, der seine erste Einzelausstellung erhalten soll, wehrt sich ein reales Berliner Galeristen-Ehepaar, das sich im Roman wiedererkennt und unvorteilhaft wiedergegeben fühlt. Beim Landgericht Hamburg hatte seine einstweilige Verfügung auf Unterlassung beantragt, sprich Verbot. Der Verlag wehrt sich mit dem Argument der Fiktionalität. Das Gericht wird nun die Erkennbarkeit realer Personen prüfen müssen und ob mutmaßliche Persönlichkeitsrechteverletzung erlaubt, die Kunstfreiheit einzuschränken. Der Galerist, dem 2022 auch sexuell übergriffiges Verhalten vorgeworfen worden war, der sich gegen die Berichterstattung teils erfolgreich zur Wehr setzte, klagt nun wieder. Den Verfasser des Romans, den Schriftsteller Christoph Peters, habe ich gefragt, ob er die Galeristen überhaupt kennt.
Nee, ich kenne die nicht persönlich. Ich habe die nie persönlich gesehen. Ich war zweimal in meinem Leben in der Galerie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ich kann zu denen überhaupt gar nichts sagen.
Sagt Christoph Peters, der Verfasser des Romans. Wie kommt Literatur, ein Werk der Fiktion, vor Gericht? Ich habe mit Nursan Çelik gesprochen. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und hat über das Recht der Fiktion ihre Doktorarbeit geschrieben. Und sie gefragt, wann und wie kollidieren Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit?
Indem zum Beispiel durch eine Veröffentlichung eines literarischen Gegenstandes, üblicherweise eines Romans, mindestens eine reale Person sich unwillentlich porträtiert und in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt meint. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn mutmaßlich die Intim- und Sexualitätssphäre dieser Person verletzt wird, private Details an die Öffentlichkeit geraten.
Ja, das war der Fall 2007, als der Roman Esra von Maxim Biller verboten wurde. Jetzt mache ich es mir mal leicht als Freund der Literatur und sage, mit Kriterien wie wirklich und unwirklich, wahr und falsch, die kann ich doch gar nicht an einen Roman anlegen. Ich lese ja einen Roman oder ein Gedicht nicht, um gut informiert zu sein. Sagen wir mal, ein Gedicht von Robert Gernhardt oder Rainer Maria Rilke lese ich nicht, um was über Elektrizität zu erfahren oder über Panther, Tiere im Zoo, sondern weil ich da was Existenzielles draus will, weil ich ein stimmiges Gedicht will. Anspruchsvoller gesagt, Romansätze sind doch keine behauptenden Aussagen über die Wirklichkeit. Warum machen die trotzdem Ärger?
Also das ist zunächst einmal richtig, solange man von einem Wahrheitsverständnis ausgeht, das korrespondierend ist. Das heißt, wahr ist das, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und tatsächlich ist es so, ein derartiges Wahrheitsverständnis an Literatur heranzutragen, wäre in den meisten Fällen unangebracht, weil Autoren literarischer Texte, fiktionaler Texte oder Medien üblicherweise gar keinen Wahrheitsanspruch, gar keinen Faktizitätsanspruch stellen. Dennoch können Aussagen, etwa aus Romanen, legitimerweise Anlass bieten zu rechtlichen Auseinandersetzungen, weil die Rechtsprechung zwar keine qualitative inhaltliche Einstufung von, sagen wir, ästhetischen Aussagen trifft, aber gleichwohl sicherstellen muss, dass mit Aussagen aus Romanen keine realen Figuren, Personen in ihren Grundrechten verletzt werden. Das heißt, es besteht eine uneingeschränkte Kunstfreiheit, mit der eine freie Kunstproduktion garantiert wird. Aber davon unbetroffen sind die möglichen Wirkungen und Auswirkungen, die von Kunstwerken ausgehen können. Denn für diese kann man trotz faktisch bestehender Kunstfreiheit durchaus juristisch belangt werden.
Also habe ich es mir bisher zu leicht gemacht, wenn ich einfach pauschal gesagt habe, Fiktion ist schlechterdings nicht justiziabel.
Ich würde dem ein Stück weit zustimmen, aber mit Einschränkungen. Also ich gehe davon aus und das entspricht durchaus auch der üblichen Sichtweise innerhalb der Literaturwissenschaft, dass mit dem Fiktionsstatus, um mal wieder bei der Gattung des Romans zu bleiben, wesentlich ein besonderer Redestatus markiert wird, nämlich der Redestatus eines als ob. Also ich als Leserin eines Romans soll das Gesagte und Dargestellte nicht für bare Münze, die Romanaussagen nicht als tatsächlich behauptende Aussagen der Autoren oder des Autors auffassen. Nun wäre es natürlich schwierig zu begründen, weshalb man für Aussagen, die überhaupt gar keinen Behauptungsanspruch haben, rechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollte. Und da würde ich sagen, um einen solchen möglichen Widerspruch zu entgehen, muss es zunächst einmal darum gehen, den Fiktionsstatus eines Streitgegenstandes in Abrede zu stellen, darzulegen, dass auch die Leserschaft bei der Lektüre nicht davon ausgeht, es mit einem fiktionalen Text ohne Behauptungsanspruch zu tun zu haben. Und dann können sich Aussagen durchaus als justiziabel erweisen, die sich innerhalb eines Romans wiederfinden. Das heißt, die eigentliche Schwierigkeit meiner Einschätzung nach besteht eher in der Frage danach, wer eigentlich festlegt, dass es sich bei einem ästhetischen Gegenstand, bei einem Streitgegenstand um eine Fiktion handelt. Und da gibt es auch innerhalb der Literaturwissenschaft durchaus unterschiedliche Positionen.
Ich habe jetzt das Wort Fiktionsstatus von Ihnen gelernt. Verstehe ich Sie richtig, wenn Sie sagen, Sie zweifeln ein bisschen das bisherige, Klammer auf, auch mein Eigenständigkeitspostulat, das Autonomiepostulat fiktionaler Texte an?
Ja, also insofern Fiktion immer, also wenn natürlich graduell unterschiedlich Bezüge und Referenzen auf die Wirklichkeit aufweisen. Sei es, indem reale Orte und Ereignisse als Vorlage dienen, sei es, weil unsere Naturgesetze, Strukturen aufgegriffen werden oder nochmals rudimentäre logische Strukturen beibehalten werden oder sei es schlicht, weil die Fiktion auf die Partizipation der Leserschaft angewiesen ist und bestimmte Abläufe oder Informationen gar nicht expliziert werden müssen und einer Art automatischen kognitiven Leistung von Rezipienten ergänzt werden. Also die Vorstellung, dass fiktionale Texte und die in diesen enthaltenen ästhetischen Welten völlig losgelöst von der Wirklichkeit seien und eigengesetzlich strukturiert seien, ist meiner Einschätzung nach in vielerlei Hinsicht nicht zutreffend.
So einfach wird dieser Fall gar nicht zu entscheiden sein, oder?
Es ist davon auszugehen, dass sich eine Seite, unabhängig jetzt davon, wie das Landgericht Hamburg sich entscheiden wird, dass sich eine Seite nicht zufrieden geben wird mit der Entscheidung und in Berufung gehen wird.
Literatur vor Gericht. Wie weit reicht der Fiktionsstatus und wann sind Persönlichkeitsrechte verletzt? Hosan Çelik war das von der Universität Bielefeld. Für das Theater in Freiburg, da hat die Schriftstellerin Theresia Walser ein ganzes Stück geschrieben. Die Erwartung heißt es. Ein Sturm, ein tatsächlicher, kein metaphorischer, kündigt sich an. Wo ist man da noch sicher, wenn der Ausnahmezustand herrscht? Welchem Weg vertrauen, wem überhaupt über den Weg trauen? Don't panic, sagt sich so leicht, wenn Nebel herrscht. Ein Ehepaar, ein Greis, einige Freunde, eine Kriechtierliebhaberin, eine blökende Ziege, sie alle suchen Schutz und schützen sich durch Gerede. Über sich. Klimaleugner, die sorglos grillen, gibt's auch dazu. Theresia Walsers Drama schildert durchaus grotesk, wie Menschen sich zu schützen suchen und dabei eine komische Figur abgeben. Das klingt ein bisschen nach einer Komödie von Molière oder Nestroy. Michael Lages sah das in Freiburg.
Auch sie also mischt jetzt mit im Bühnenchor der Apostelinnen und Apostel des nahe bevorstehenden Weltuntergangs. Auch Theresia Walser entwirft im neuen Stück ein Katastrophenszenario von apokalyptischem Ausmaß. Ein Zyklon von noch nie gesehener Intensität zieht auf über Europa und die Autorin sortiert als Kern der Zivilgesellschaft, die sich nun darauf vorbereiten muss, die Etagen eines ganz normalen Mietshauses. Das Paar der Eigentümer samt greisem Vater der Frau, eine Drei-Männer-WG, eine einsame Öko-Bewegte und im Souterrain Prepper-Frau und Prepper-Mann. Als Prepper gelten im Modeslang neuerer Zeit Menschen, die immer prepared sind, also vorbereitet auf alles, auch auf das Schlimmste. Das klingt nach schlichterer Textbauart, ist es aber nicht. Denn tatsächlich steht am Beginn vom Stück eine Art anschwellender, nein, nicht Boxgesang wie einst vor über drei Jahrzehnten bei Boto Strauß, solche Böcke sind jetzt gründlich aus der Mode, stattdessen ein Ziegengesang. Eine sehr schön maskierte Schauspielerin, übrigens auch mit tendenziell diabolischem Hinkefuß ausstaffiert, nimmt den Ziegenkopf ab und zeigt ein Ziegenbärtchen, während sie die Katastrophe ahnen lässt.
Und sie? Glotzt da nicht heraus, eine kleine Vogelfamilie? Schauen hinaus in eine Welt kurz vor dem Untergang.
Wie über eine kleine, bedeutungslose Insel irgendwo im Meer wird der Wirbelsturm über Mitteleuropa kommen. Und in Kaspar Zwimpfers Bühne werden später alle möglichen Möbel und Haushaltsgegenstände im Raum herumschweben. Gleich nach dem Prolog der Ziege fahren Zwimpfer und Regisseur Peter Karp alles auf, was das Haus an Nebel hergibt, als wäre der Sturm schon da. Und in dessen Erwartung tappt durch Nebel und Bühnenwind die Hausbesitzersfrau herein. Sie arbeitet, und das ist eine wirklich schöne Pointe, bei einem sogenannten Rückversicherer, einer jener Firmen, die weltumspannend Versicherungen versichern gegen Katastrophen wie zum Beispiel den Zyklon. Sie lebt, und zwar recht gut, von dem, was allen droht.
Sämtliche Stürme in Europa abgestoßen. 20% auf einen Schlag. Hat nichts mehr mit uns zu tun. Nach uns die Sintflut, Herr Helmholtz. Nein, die Ölkatastrophen haben wir noch.
Derweil hat allerdings der Gatte, Sportlehrer, aber seit Monaten mit Gipsbein und vermutlich Burnout, den Garten des Hauses an die Griller verscherbelt. Und nur die Naturschützerin kümmert sich um den alten Vater der Versicherungsfrau, der wiederum immer wieder der Ziege vom Beginn begegnet, wie einem meckernden Minnetekel. Die WG-Männer sind auch nicht wirklich ein Herz und eine Seele. In Erwartung des Zyklons bröselt und bröckelt auch ihre Gemeinschaft. Tatsächlich aber kommt der Sturm gar nicht. Und nun entdecken alle, dass die Beziehungen untereinander eigentlich auch ohne Katastrophe Schrott und Schutthaufen sind. Als sie das bemerken, schickt ihnen die teuflische Ziege schnurstracks die zweite Weltuntergangsfantasie. Jetzt eine neue Eiszeit.
Vom Eishauch zugedeckt. Friedlich hier. Der eine Gletscher neben dem anderen Gletscher. Wovor denn? Sollten Sie sich jetzt noch retten?
Die Prepper vom Untergeschoss haben übrigens schon eine Mauer in den Garten gebaut. Eine Brandmauer heißt es. Ob Regisseur Peter Karp das Reizwort womöglich noch kurz vor der Premiere einmontiert hat? Er folgt ansonsten Theresia Walsers Personal sehr konzentriert, präzise und pointensicher, dabei szenisch eher unspektakulär. Für die Effekte hat er Zwimfers abstrahierende Bühne und die Sounds von Jan-Peter E.R. Sonntag, der per Geige und Computer mächtige Sturmvisionen, Vogelgesang und weitere schräge Atmosphären kreiert. So klug hat Peter Karp sich immer zurückgenommen am eigenen Haus und stattdessen gerne internationalen Gästen Platz gemacht und guten Freunden. Kurz vor dem Intendanzfinale kommt Karps Lieblingskomiker Herbert Fritsch nochmal nach Freiburg. Rauflust soll der Abend heißen und da lässt sich's sicher gut Abschied feiern.
Sagt Michael Lages, er sah die Erwartung von Theresia Walser in Freiburg. Mark Anthony Turnage, das ist eine feste Größe im modernen Konzert- und Opernbetrieb auf der Insel. Der 1960 geborene britische Komponist ist unter anderem deutlich vom modernen Jazz geprägt. Das hört man. Das ist dann teils sehr süffige zeitgenössische Musik. Im Londoner Royal Opera House gab es eine Uraufführung von Mark Anthony Turnage unter dem dänischen Originaltitel Festen, das Fest, und geht damit auf ein Filmkunstwerk von Thomas Winterberg zurück. Jörn Florian Fuchs in London habe ich gefragt, was ist das für eine Uraufführung, was für ein Stück?
Die Vorlage ist der Film von Dogma, das kennen einige vermutlich. Thomas Winterberg hat ihn gedreht, heißt eben auch Festen und es geht um einen Familienvater, der seinen 60. Geburtstag feiert, Helge. Und diese Familienfeier, die eskaliert, weil einer seiner Söhne eine Rede hält und in der Rede deckt er auf, dass er von seinem Vater missbraucht wurde und auch seine Schwester, die sich vor kurzem umgebracht hat. Das ist im Grunde genommen das Setting. Das heißt, Fragen von Schuld, von Verdrängung tauchen auf. Auch deswegen, weil dieser Sohn ab einem bestimmten Zeitpunkt von Teilen dieser Festgesellschaft eingesperrt wird. Also sie halten im Grunde genommen zu dem Jubilar und drängen das alles weg. Der Sohn kommt allerdings nochmal zurück und ganz am Ende, das ist die letzte Szene in dieser Oper, ja, ist fast alles normal. Man verabschiedet sich und der Jubilar bedankt sich im Grunde mehr oder weniger für diese, ja, doch einigermaßen gelungene Feier. Also da ist eine ordentliche Prise Zynismus auch mit drin.
Literaturromane auf der Bühne, das kennen wir. Ein Kinofilm nach mehr als 25 Jahren auf der Opernbühne über sexuellen Missbrauch, funktioniert das?
Das funktioniert vielleicht für meinen Geschmack ein bisschen zu gut. Richard Jones hat inszeniert, das sind hypernaturalistische Räume, sehr große Räume, die wir in Covent Garden sehen, also zum Teil auch geteilt, das auf der einen Seite eine Küche, auf der anderen Seite dann mal ein Schlafzimmer. Dann gibt es eine Hotelrezeption, wo das Ganze eben zu Beginn auch spielt, dass eben alle Gäste eintreffen und sich ein bisschen unterhalten. Ich finde einige Sachen daran gelungen, muss ich sagen, durch dieses sehr naturalistische. Andererseits wird es manchmal unfreiwillig komisch, zum Beispiel der erwähnte Sohn, der kracht so halb durch die Wand durch, wenn er sich befreit und dann nochmal zurückkehrt. Das ist, glaube ich, nicht zum Schmunzeln gedacht gewesen und es hat mich relativ kalt gelassen insgesamt. Es ist sowieso eine große Distanz, finde ich, in dem ganzen Setting drin, was auch das Libretto betrifft. Es wird eins zu eins so runtererzählt mit einzelnen Momenten, die einem dann durchaus nahe gehen, aber insgesamt, ja, weiß ich nicht, ob es so ein zwingendes Stück ist.
Mark Anthony Turnage ist eine feste Größe im Musikbetrieb. Auch bei den Proms ist er zugegen. Er mischt gerne Jazz, Popklänge, E-Musik. Was ist das für eine Musik, Jörn Florian Fuchs?
Diese Musik, Sie haben es schon erwähnt, kommt vom Jazz oder arbeitet gern mit Jazz-Elementen, auch mit Pop-Rock ein bisschen. Das war in früheren Werken deutlich stärker, deutlich prägnanter. Hier ist es auch oft ins Kulinarische gehend, fast in die Spätromantik. Alles wird sauber ausgepinselt. Aber das, was doch ein bisschen archaisch oder auch anarchisch war bei Turnage früher, das finde ich, ist ein bisschen schnarchig. Wobei diese zackige, rhythmische, heftige Musik, die hat man immer noch, wofür er steht. Das ist ein kleiner Eindruck.
Klingt ein bisschen so, als hätte Frank Zappa Strawinski bearbeitet, ne?
Ja, könnte man sagen. Das ist natürlich jetzt wirklich so ein kleiner Appetizer und so ein kleiner Traubenzucker. Das ist aber auf den ganzen Abend gesehen eben nicht immer so. Und manchmal haben wir dieses sehr schwägerische. Es ist eher ein bisschen Handwerk statt Innovation, würde ich sagen, was eigentlich alle Parameter an diesem Abend betrifft. Mit Ausnahme vielleicht der Besetzung. Also Edward Gardner hat es erstmal sehr gut dirigiert. Das hat man gemerkt, dass das eine Herzensangelegenheit für ihn ist. Alan Clayton, der Christian singt, diesen Sohn, wirft sich da voll in diese Partie hinein. Das fand ich überzeugend. Auch sein Bruder Michael, es ist Stéphane Degou, bedeutender Sänger, hat es gut gemacht. Und Gerald Finlay als Helge, ja, wirkt ein bisschen müde, finde ich. Wobei es ist eben ja auch der Patron, der Patriarch, der eben mit dieser Vergangenheit konfrontiert wird. Das hört man ein klein bisschen, finde ich, auch in der Stimme. Eine schöne Sache noch, John Tomlinson, so ein alter auch Wagner-Recke, der singt und spielt den Großvater, der Demenz hat und der ab und zu ein paar ordinäre Geschichten erzählt. Und die wiederholt er immer wieder, weil er eben nicht weiß, dass er sie gerade schon erzählt hat. Also da sind so aufblitzende, witzige Miniaturen, könnte man fast sagen, drin, die eigentlich an die Qualität der früheren Werke von Turnage durchaus erinnern.
Sagt Jörn Florian Fuchs, er sah die Uraufführung im Royal Opera House London. Die Augen erzählen durch Berührung, sagt er. Und dann legt er aus den Tasten entsorgter Keyboards, den Elementen von Tastaturen, eine Art Mandala, Reliefs oder abstrakte Techno-Kills aus Platinen, Gemälde aus Elektroschrott. Künstler Elias Sime schafft in Addis Abeba in Äthiopien großformatige Werke aus allem, was er sammelt. Und er sammelt viel. Auf Märkten kauft er es oder in der näheren Umgebung findet er es. Knöpfe, Stoffreste, Elektroteile. In Äthiopien und Afrika natürlich ist er allen bekannt, in US-Museen ist er vertreten, in Deutschland erstmals im Kunstpalast Düsseldorf zu sehen. Und Susanne Lurwig hat die Materialcollagen, die Ausstellung Echo mit Arbeiten von Elias Sime, besucht.
Drei monumentale Arbeiten eröffnen die Ausstellung. In allen dreien sind Elektrokabel so fein auf Holzplatten geknüpft, sind die Überreste von Mobiltelefonen und anderem Elektroschrott so kunstvoll zu Landschaften verwoben, dass es fast unglaublich erscheint, dass diese Dinge einst eine andere Funktion hatten.
Also das jüngste Werk in dem Raum ist das Venedig-Bild, das aus einer Ausstellung nach Düsseldorf gekommen ist, die wir gemeinsam mit dem Künstler in Venedig zur Biennale gemacht haben. Man erkennt eben so umrisshaft den Stadtplan von Venedig mit dem Canal Grande, der durchläuft. Und interessanterweise hat Elias auch Holzpfähle verwendet, so wie ja Venedig auf Holzpfählen gebaut ist, diese dann eben mit Kabeln überzogen und konstruiert damit seine Komposition. Die Stadt ist dann wie so ein lebender Organismus eigentlich.
Sagt Felicity Korn, Kuratorin der Ausstellung, die nicht chronologisch angeordnet ist. Die 36 ausgestellten Werke decken dennoch die ganze Bandbreite von Siemes Schaffen ab. Von den frühen Arbeiten, in denen er unendlich viele Knöpfe auf Leinwand gestickt hat, die teilweise an Mosaike aus vergangenen Jahrhunderten erinnern, über mit ausrangierten Digitaluhren verzierte konkave Dreiecke bis hin zu Tonfiguren, bestehend aus Fröschen, Affen und Fernsehbildschirmen, die wie beiläufig auf dem Boden liegen.
Also die Idee ist, dass sie sich auf einer Flucht bewegen, deswegen liegen die auch im Durchgang. Man möchte da durch, aber kommt nicht durch und kann sich denen anschließen, aber eigentlich auch nicht. Auch da geht es natürlich wieder um zwischenmenschliche Beziehungen und ihre Stellvertreter.
Zwischenmenschliche Beziehung, globale Vernetzung, Alltagsgegenstände, die unser Dasein bestimmen und eine immer kürzere Lebensdauer haben, sind die elementaren Bestandteile von Siemes Arbeiten. Es sind nicht nur Knöpfe, Kabel, Stoffreste, sondern auch Monitorteilchen, ausrangierte Tastaturen, die liebevoll mit Nägeln fein säuberlich aneinandergereiht zu beeindruckender Kunst werden. Felix Krämer, Direktor des Kunstpalast.
Diese Dinge haben auch was mit uns zu tun. Wir sitzen jeden Tag stundenlang an diesen Computern. Die gesamte Gesellschaft, westliche Gesellschaft, funktioniert nur noch, weil es diese Maschinen gibt. Und würde man die rausnehmen, würde das ganze System innerhalb von Sekunden zusammenbrechen.
Elias Sieme übt aber keine platte Kapitalismuskritik. Er gleicht eher einem Beobachter, der die Strukturen der modernen Welt analysiert und wie beiläufig für ein gutes Zusammenleben plädiert. Er selbst arbeitet schon lange im Team, signiert deshalb auch seine Arbeiten nicht. Seine jüngsten Werke tragen als Obertitel allesamt den Begriff Tightrope, was so viel wie Drahtseil bedeutet.
Für ihn ist ein Tightrope im Prinzip das Seil, was die Gesellschaft zusammenhält. Das Drahtseil ist deswegen so wichtig, weil es eben ein Drahtseilakt ist, zusammenzuleben und zusammenzukommen.
Elias Sieme hat in Addis Abeba Grafikdesign studiert und ist eben kein typischer Vertreter des globalen Kunstbetriebs. Er ist nach wie vor eng mit seinem Heimatland Äthiopien verbunden. Hier wohnt und arbeitet er. Hier hat er gemeinsam mit seiner Partnerin Meskerem Azeget einen ganzen Kunstkosmos aufgebaut. Zoma nennen sie die drei Orte, an denen Menschen selber Kunst machen, eine Schule besuchen und ihre Freizeit in einem kreativ gestalteten Park verbringen können.
Das ist eine Form eines Gesamtkunstwerks, wie ich das in der zeitgenössischen Kunst kaum, eigentlich gar nicht mehr kenne. Also auch wenn man so an den Park von Niki oder Tang Li oder anderen denkt, dann ist das in den Dimensionen doch bescheiden im Vergleich zu den Möglichkeiten, die er in Äthiopien dort hat.
Ein Film in der Ausstellung zeigt das Leben und Wirken Siemes in Äthiopien, in großen Teilen untertitelt, da er seine Kunst am liebsten in seiner Muttersprache Amharisch erläutert. Die Düsseldorfer Schau bringt uns einen Künstler nahe, der im Laufe der Jahre mit seinen Werken gewachsen ist, immer dreidimensionaler arbeitet und dessen Kunst, wie auch er selbst, in keine Schublade zu packen ist.
Sagt Susanne Lurweg. Morgen Abend beginnt die 75. Berlinale und heute gibt's Nachrichten zu einem Film, der im vergangenen Jahr auf dem Festival gezeigt wurde. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Doris Schäfer-Noske.
Ja, leider sind das keine guten Nachrichten. Der iranische Film Ein kleines Stück vom Kuchen ist vor einem Jahr vom Berlinale-Publikum gefeiert worden. Schon damals durften die Macher nicht zur Berlinale reisen und jetzt hat die iranische Justiz offenbar ein Verfahren gegen das Regieduo eingeleitet. Gerichtstermin soll der 1. März sein. Mariam Mogadam und Behtash Sanaihar wird Propaganda gegen den Staat vorgeworfen. Außerdem verstoße der Film gegen Sittlichkeit und Moral. Ein kleines Stück vom Kuchen erzählt die Geschichte einer 70-Jährigen, die nach dem Tod ihres Mannes das Liebesleben wieder entdeckt und einen Taxifahrer spontan zu sich nach Hause einlädt. Für das deutsche Kinojahr 2024 gibt es jetzt die endgültigen Zahlen. Die Ticketverkäufe sind danach um 5,8% zurückgegangen gegenüber dem Jahr zuvor, wobei die Kinos letztes Jahr natürlich auch harte Konkurrenz hatten durch die Fußball-EM und die Olympischen Spiele. Der langjährige Leiter des Dokumentarfilmfestivals DocFest München, Daniel Sponsel, wird im Oktober neuer Präsident der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film. Erstmals ist die AfD mit einem Stand auf der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart vertreten, wogegen es gestern bei der Eröffnung Proteste gab. Didacta-Verbandspräsident Theodor Niehaus kann die Proteste nachvollziehen, wie er gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur erklärte, aber er habe keine rechtliche Handhabe für einen Ausschluss der Partei von der Messe. Ein Auftritt, der die Didacta im Übrigen mit einem Dilemma konfrontierte.
Einerseits wollen wir den politischen Dialog und brauchen den politischen Dialog. Wir möchten schließlich wissen, jetzt auch vor der Wahl, die Wahlprogramme der einzelnen demokratischen politischen Parteien zum Thema Bildung. Was wir nicht brauchen, da stimme ich unseren Kritikern zu, ist Wahlkampf zu allgemeinen politischen Themen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass auf der nächsten Didakta in Köln die Ausstellungsbestimmungen geändert werden und politische Parteien als Aussteller nicht zugelassen sind. Wohl aber als Gesprächspartner.
Didakta, Verbandspräsident Theodor Niehaus war das gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur.
Die Kulturnachrichten waren das mit Doris Schäfer-Noske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend berichten über die Ukraine-Kontaktgruppe. Sie trifft sich mit US-Verteidigungsminister Hegseth. Und die Koalitionsgespräche in Wien zwischen ÖVP und FPÖ sind gescheitert. Ihnen einen guten Abend.